In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 31. Oktober 2024 durch Konrad. Die Themen: Stuttgart 21, der Gemeinderat will weiter die Gleise abbauen. Panne bei Philipsburg kurz vor Castro-Transport. General Brigard in Toul geehrt. Einige Sonarmeldungen aus Mannheim. Wieder mal Stuttgart 21, das heißt, es geht ums Geld, um Geld geht's ja eigentlich immer. Und eine Geschichte ist natürlich hier klar, vor etwa 13 Jahren gab es da diese Abstimmung über die Bezahlung von Stuttgart 21 und da hat man gesagt, im Prinzip, wir machen weiter und inzwischen will keiner mehr bezahlen. Unter anderem gibt es auch noch eine andere Geschichte mit Geld, das heißt Rosenstein. Das scheint ein ganz, ganz zentrales Element zu sein, weshalb überhaupt dieser Bahnhof nach unten gelegt werden sollte. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Andreas Schwab. Und der Andreas ist eigentlich schon seit wann bei der ganzen Geschichte bei den Stuttgart 21-Kritikern dabei?
Ja, die Initialzündung für mich war das erste große Umweltverbrechen Stuttgart 21. Das war die Abholzung des mittleren Schlossgartens, beziehungsweise davor die Besetzung des Parks. Also eine Grünfläche im Herzen des Stuttgarter Kessels, der ja schon klimatisch extrem aufgeheizt ist. Das war meine Initialzündung, um mich da durchgehend und weiter zu engagieren.
Und du bist immer noch dabei, das heißt, um Spaß geht's hier eigentlich nicht, aber du bist immer noch mit Eifer dabei, gegen Stuttgart 21 oder andersrum ausgedrückt, für eine bessere Lösung zu kämpfen.
Ja, also Spaß kann man natürlich bei Stuttgart 21, bei diesem Desaster, das ja heute auch inzwischen, glaube ich, bundesweit anerkannt ist. Und zum Teil ist es ja nur noch eine Lachnummer. Also spaßig ist es nicht. Aber die Bewegung gegen dieses verrückte Projekt hat ja auch die Qualität, dass wir uns nie haben letztlich demoralisieren lassen können. Durch das ewige Faktenschaffen, durch das Lügen, Fakten verdrehen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, da können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil es gibt ja eine Aktualität, was jetzt gerade stattfindet und Stuttgart 21 als Gesamtprojekt steht ja weiterhin auf der Kippe und im Speziellen das Immobilienprojekt, das zum großen Teil hinter Stuttgart 21 steht.
Im Grunde genommen nichts anderes als, die wollten da oder wollen immer noch die Schienen abbauen und das geht jetzt nicht mehr so richtig. Und dazu gibt's in Stuttgart jetzt wohl eine Gemeinderatssitzung, die das irgendwie vorbereiten will, beziehungsweise anstoßen will, dass für Stuttgart 21 ein extra Gesetz erlassen wird oder das Eisenbahngesetz Paragraph 23 praktisch irgendwie zurückgenommen wird. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Ihr bereitet gerade eine Gegenaktion vor.
Ja, die aktuelle Rechtslage ist so, dass die Gleisflächen, die ja auch die zum Kopfbahnhof, zum existierenden Kopfbahnhof führen, abgebaut werden sollen. Aber die Rechtslage gibt es gerade nicht her. Bundeseisenbahngesetz regelt eben jetzt in der aktuellen Form, dass Bebauung dieser ökologisch sehr wertvollen Flächen verunmöglicht ist. Und die Planung der Stadt ist ja mit Hunderten von Millionen, dann stecken sie allein in die Planung rein, in ein Projekt, das letztlich genauso zum Scheitern verurteilt ist wie das Gesamtprojekt Stuttgart 21. Das geht um die Versiegelung des Stuttgarter Kessels. Und der Stuttgarter Kessel ist ja bekannt, also dass der klimatisch extrem aufgeheizt ist. Und dort soll Beton reingegossen werden. Wobei die Stadt natürlich immer betont, es ist ein hochökologisches, neues Stadterschließungsprojekt. Sozial, es wird nur sozialen Wohnungsbau geben. Und ich meine, das ist eine dreiste Lüge. Das ist einfach von unseren Experten auch gut nachgewiesen. Es kann dort kein bezahlbarer Wohnraum entstehen. Alleine die Erschließungskosten dieses seit 100 Jahren genutzten dieser Bahngleise würde allein die Erschließung kostet 1 Milliarde. Das ist so ein Aspekt. Ich meine, es geht ja um viele, viele andere Milliarden, die Stuttgart 21 weiterhin und zusätzlich verschlingen würde. Also das berühmte Fass ohne Boden. Am kommenden Donnerstag in der Gemeinderatssitzung geht es darum, dass unser Wutoberbürgermeister Frank Knopper strebt an, dass der Gemeinderat darüber entscheidet, dass die Stadt Stuttgart vor das Bundesverfassungsgericht zieht, um diese aktuelle Rechtslage auszuhebeln oder aufzuheben, dass aktuell dieses Gebiet nicht bebaut werden kann. Bahnflächen dürfen im Moment nur mit einem überragenden öffentlichen Interesse, wozu nicht Wohnungsbau gehört, bebaut werden. Und da schäumt natürlich die Betonfraktion im Stuttgarter Gemeinderat. Und sie machen so eine Kamikaze-Aktion. Ne? Also eigentlich, das Desaster ist schon da. Und bei Stuttgart 21 war ja immer das weiter so, Fakten schaffen und nicht. Eigentlich hatten sie einen roten Teppich ausgelegt, das Projekt einzustampfen, zu sagen, oh, es lohnt sich nicht, es ist klimatisch irrsinnig, finanziell nicht stemmbar, dadurch, dass die Rechtslage es gerade nicht hergibt. Aber ganz wütend versuchen sie da weiterzumachen.
Wütend, das heißt, wo ist denn da die Stimmung jetzt? Das heißt auch ein bisschen, wie sieht's denn aus mit den Fraktionen im Gemeinderat? Gemeinderat heißt ja nicht irgendwie ein monolithischer Block, sondern Gemeinderat, das gibt's ja da immer wieder Fraktionen und Einzelinteressen und Gruppeninteressen und irgendwelche Interessen und so weiter.
Naja, ich habe es schon gerade vielleicht auch ein bisschen polemisch, kann man sagen, als die Betonfraktion genannt. Ne? Ich meine, man kann sie benennen, CDU, FDP, Freie Wähler, von der blauen Partei müssen wir nicht reden. Und natürlich eine ganz unselige Rolle nehmen da die Grünen ein, ne? Im Stuttgarter Gemeinderat. Sie tun weiterhin, sie wollen, dass es halt ein bisschen schneller geht mit dem Rosensteinbebauung. Ne? Und ja, leider Gottes kann man halt schon sagen, also 100% Wendehälse. Der grüne Baubürgermeister Petzold ist da ganz besonders hervorzuheben, der ursprünglich vor vielen Jahren sich explizit gegen die wahnsinnige ökologische Zerstörung durch Stuttgart 21 ausgesprochen hat und nun seit Jahren einer der Hauptbetreiber ist, um festzuhalten, Augen zu, weitermachen und eigentlich das Elend dieses Projekts immer mehr vergrößert. Also die Grünen haben dann eine sehr unselige Rolle, so was ganz Wachsweiches. Sie wollen halt irgendwie, naja, jetzt machen wir es halt ein bisschen schneller mit dem Rosenstein, aber sie sprechen sich halt nicht dagegen aus. Im Gegenteil. Und dann natürlich gibt es noch eine Fraktion, die da mit sehr großer Kompetenz dagegen hält und die Dinge so benennt, wie sie nach unserer Einschätzung sind, also die Realität in den Stuttgarter Gemeinderat reinbringt, dass dieses Projekt Rosensteinbebauung, Bebauung des Stuttgarter Kessels, nicht machbar ist, auf keiner Ebene, nicht ökologisch, nicht finanziell.
Ihr bereitet euch jetzt hier auf diese Gemeinderatssitzung vor. Was macht ihr? Knüpft ihr da Kontakte? Beredet ihr euch? Wie läuft alles ab?
Naja, ich meine, wir sind ja zwar nicht mehr keine so eine Massenbewegung, wie wir das vor vielen Jahren mal waren, aber eine lebendige Bewegung, die immer, wir sind die kritischen Begleiter, was ja ursprünglich mal die Grünen sein wollten, wir sind eben die Begleiter. Eine öffentliche Gemeinderatssitzung, da haben wir kein Sprachrecht oder wir können uns dort nicht äußern. Es geht darum, Öffentlichkeit herzustellen. Und was Öffentlichkeit auch speziell in Stuttgart anbelangt, betrifft ja auch die Presseberichterstattung. Und da muss man sagen, die Stuttgarter Printmedien, ne, man kann Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung da hervorheben, die sind ja von Anfang an absolut auf der Durchhalteseite für Stuttgart 21. Also da findet keine ausgewogene oder auch andere Stimmen zu Worte kommen lassende Berichterstattung mehr statt. Von daher geht es eigentlich nur darum, eine Öffentlichkeit im Gemeinderat zu schaffen. Im Gemeinderat haben wir als Publikum natürlich nichts zu sagen. Ne? Wir können dazu unsere Augen und Ohren aufsperren. Darum geht's. Deshalb gibt es eine Kundgebung vor der Gemeinderatssitzung, vorm Rathaus. Und dann natürlich hoffen wir auf eine breite öffentliche Begleitung dieser Gemeinderatssitzung.
Ihr macht ja vorher immer noch diese sogenannte Montagsdemo, so genannt deshalb, weil sie am Montag stattfindet. Und das ist jetzt hier schon zum 732. Male. Das ist schon eine ganze Menge. Moment, nee, zum 731. Male am 4.11. Ne?
Ja. Gut, ich meine, man muss sich selber nicht irgendwie mit Federn bekleiden, aber es ist schon zeigt halt dieses Riesendurchhaltevermögen, das natürlich auch die Absurdität dieses Gesamtprojekts, dieses wirklich längst gescheiterten Projektes bedeutet, dass da eben auch noch eine wache Stadtgesellschaft da ist. Wir nennen das manchmal so Volkshochschule unter freiem Himmel. Es gibt immer Kultur dabei, also Musikbeiträge und ich finde immer noch sehr, sehr informative, kompetente Reden. Wir sind jeden Montag auf dem zentralen Platz in Stuttgart präsent. Da geht es um Durchhaltevermögen und in vielen politischen Dingen braucht man einen verdammt langen Atem und ich würde sagen, den haben wir und müssen wir haben.
Okay, das heißt, gibt es da irgendwie einen Fahrplan? Jetzt zum Beispiel will der Gemeinderat hingehen und das Ganze irgendwie, also ein Teil des Gemeinderates auf jeden Fall, wieder in Gang setzen, dass praktisch der Rosenstein durchaus bebaut werden kann oder anders ausgedrückt, diese Schienen wegkommen können. Hat es irgendwie einen Einfluss auf den Bau, der momentan läuft?
Ja, das ist existenziell. Also die momentane Rechtslage ist, es darf nicht gebaut werden, es kann nicht gebaut werden, ist ein Bundesgesetz, also auch durch alle parlamentarischen Instanzen bestätigte Sachlage, die jetzt gerade so ist. Und die Stadt Stuttgart möchte vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um das auszuhebeln. Also ein Sondergesetz für Stuttgart 21, eine Lex S21 zu schaffen. Und dazu muss man sagen, es laufen ja gleichzeitig parallel viele wichtige oder einige ganz wichtige Prozesse, wo natürlich Juristen, also da werden Millionen und Millionen für hochdotierte Juristen ausgegeben, also sowohl die Deutsche Bahn, als auch die Stadt Stuttgart, das Land Baden-Württemberg. Also da werden Unsummen für juristische Auseinandersetzungen ausgegeben. Ausgang ist offen, aber auch was jetzt der Versuch der Deutschen Bahn anbelangt, dass sie nicht alleine auf den ungeklärten 7 Milliarden von Stuttgart 21 hängen bleibt, da muss die Stadt eigentlich jetzt wieder riesig zittern und sagen, also wenn wir in Zukunft zu einer Mitbeteiligung verurteilt werden, dann bedeutet das für unseren städtischen Haushalt 1 Milliarde. Und eigentlich müsste die Stadt ja da heute, wenn sie Vorsorge treffen würde für eine Eventualität, müsste sie ja heute eigentlich Rücklagen schaffen. Gleichzeitig Opernsanierung kostet die Stadt auch 500 Millionen. Andere Großprojekte, die nicht finanziert sind. Stuttgart 21 ist was, das nicht finanziert ist. Auch Pfaffensteigtunnel ist ja auch so ein Projekt, das jetzt aus dem Hut gezaubert wird, um noch irgendwas angeblich retten zu können. Die Deutsche Bahn sagt, 1 Milliarde kostet es. Ein unsinniger, neuer, zusätzlicher Tunnel. Deutsche Bahn sagt, 1 Milliarde kostet es. Realistisch 2 Milliarden. Alles obendrauf zu den aktuellen 11 Milliarden, die schon versenkt wurden.
Das heißt mit anderen Worten, das Ganze geht weiter. Es gibt 2 Runden. Erstens mal, das Geld fehlt massiv und die Bahn will klagen. Und das Zweite, was eigentlich das Ziel war des Ganzen oder ein nicht erklärtes, sehr, sehr stark vermutetes Ziel, dass es einfach nur um den Rosensteinpark bzw. die Bebauung dieses Gebietes gegangen ist, das rückt in immer weiterer Ferne.
Also es ist offen in weite Ferne und Rosensteinpark, das muss ich noch sagen, ist nicht ganz korrekt. Es geht um die Gleisflächen und das Bebauungsprojekt, das Versiegelungsprojekt in der Stuttgarter Kessel nennt sich Rosenstein, aber es ist nicht der Rosensteinpark. Es geht um die Gleisflächen und dieses Bebauungsprojekt, Versiegelung, ökologisch wahnsinnige Projekt im Stuttgarter Kessel nennt sich Rosenstein.
Mit anderen Worten, die Bebauung des Rosensteins, das verwechsel ich immer wieder mit Rosensteinpark, aber es geht um diese Bebauung in den Gleisen oder über den Gleisen, die da abgebaut werden sollen oder gesollt haben, das rückt in immer weitere Ferne und ist momentan, zumindest in der Rechtslage, so nicht möglich.
Das ist die aktuelle Lage und die Stadt Stuttgart, das sind noch die einzigen, die das noch durchpauken wollen, weil der ganze Süden Baden-Württembergs und bis in die Schweiz hinein sagen ja, Wahnsinn, Stuttgart 21 hängt uns vom Bahnverkehr über viele Jahre ab. Der Hauptbahnhof ist nicht mehr anfahrbar von einer internationalen Strecke.
Dann danke ich mal für das Gespräch. Das war Andreas Schwab von den Stuttgart 21 Kritikern. Merci.
Castor-Alarm. Panne in Philippsburg, so wörtlich zur Unzeit. Am 13. September hatte das Bundesatommüllamt BASE den riskanten Transport von hochradioaktivem Atommüll aus der Plutoniumfabrik, der sogenannten Wiederaufarbeitungsanlage La Hague, ins sogenannte Zwischenlager Philippsburg genehmigt. Wir berichteten. Laut zuverlässigen französischen Quellen liegt der nach wie vor geheim gehaltene Transporttermin in der 47. Kalenderwoche, also zwischen dem 18. und 24. November. Nun konterkarierte eine Panne im sogenannten Zwischenlager Philippsburg die offizielle Propaganda vom sicheren Atommüll. Einige der schlimmsten Atomunfälle der Geschichte wurden durch menschliches Versagen und nicht etwa fehlerhafte Technik verursacht. So beispielsweise der Super-GAU von Tschernobyl im Jahr 1986, und auch die unkontrollierte Kettenreaktion in der japanischen Brennelementefabrik Tokaimura im Jahr 1999, in deren Folge 2 Menschen starben und 52 einer erhöhten Strahlung ausgesetzt waren. Am 23. Oktober wurde eine Panne im sogenannten Atommüllzwischenlager Philippsburg bekannt, die sich bereits am 14. Oktober ereignet hatte. Da hierbei Vorschriften missachtet wurden, muss auch diese Panne der Kategorie menschliches Versagen zugeordnet werden. Bei Arbeiten an Kabelschächten in diesem Atommülllager wurde ein sogenanntes Brandschott entfernt. Es handelt sich dabei um eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass sich ein Feuer von einem Raum in den nächsten ausbreitet. Erst 2 Tage später wurde entdeckt, dass dieses Schott nicht wie vorgeschrieben nach Beendigung der Arbeiten verschlossen worden war. Grundsätzlich sollte aber spätestens seit den Schriften von Robert Jung klar sein, Atomtechnologie ist eine Technologie, die keine menschlichen Fehler toleriert. Die Menschheit hat keine Überlebenschance auf diesem Planeten, wenn sie dies nicht begreift und als Konsequenz dieser demütigenden Erkenntnis endgültig die Finger von der Atomtechnologie lässt. Aus welcher Perspektive die Mainstream-Medien, in diesem Fall die badischen neuesten Nachrichten BNN, über einen solchen Vorfall berichten, zeigt sich an der Wortwahl. So ist in deren Bericht am 24.10. zu lesen, Zitat, An diesem Mittwochabend soll sich bei einem Bürgerdialogforum alles um die Sicherheit des Atommülls drehen. Da kommt dieses Ereignis zur Unzeit. Ende des Zitats. Es stellt sich die Frage, für wen kommt es zur Unzeit? Am Mittwochabend, 23.10. ab 18 Uhr fand das, so wörtlich, große Bürgerinfo zu den bevorstehenden Castortransporten ins Atommülllager Philippsburg statt. Da sollte den Bürgerinnen und Bürgern, wie es oft so hübsch heißt, kommuniziert werden, dass alles sicher sei. Die Halle, die Castor-Behälter und der angekündigte Transport. Die Anti-Atom-Bewegung beißt mit ihren Argumenten auch bei der baden-württembergischen Atomaufsicht unter der pseudogrünen sogenannten Umweltministerin Thekla Walker auf Granit. Frau Walker erklärt alles für sicher, ebenso wie ihr pseudogrüner Amtsvorgänger Franz Untersteller. Da half auch das jahrelange, viel zitierte Bohren dicker Bretter nichts. Für Samstag, 9. November, rufen die südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen zu einer Demo in Karlsruhe auf. Um 11.30 Uhr am Karlsruher Hauptbahnhof. Am Tag X, vermutlich zwischen dem 18. November und dem 24. November, sollen Blockadeaktionen an der Castor-Strecke folgen.
Kolonialverherrlichung in Frankreich. In Toul wurde eine Statue zu Ehren des Generals Bijard errichtet. Ohne Vorankündigung stellten Bauarbeiter und Militärs des 516. Zugregiments in den Morgenstunden des 24. Oktober eine überlebensgroße Bronzestatue in Gedenken an den General Marcel Bijard im ostfranzösischen Toul auf. Der hochgradierte und langkrepierte Überseesoldat, der vielen spätestens seit dem Indochina-Krieg als Kriegsheld gilt, wird besonders für seine Verteidigung von massenweise Folterungen im Algerienkrieg vor 60 Jahren kritisiert. So vertreten renommierte Historikerinnen die Meinung, er sei nicht nur für die Umsetzung von Folter an Zivilistinnen und Aufständischen in dem bis 1962 von Frankreich besetzten Land Nordafrikas verantwortlich. Marcel Bijard soll neben der weit verbreiteten weißen Folter, etwa Waterboarding, und dem Einsatz von Strom und Werkzeugen zur Peinigung der Gefangenen die nach ihm benannten Crevette Bijard erfunden haben. Entmenschlichend als Krabben bezeichnete Kriegsgefangene wurden damals von Militärs gefesselt aus Flugzeugen und Hubschraubern ins Mittelmeer geworfen. Eine Strafverfolgung gegen französische Kriegsverbrecherinnen aus Zeiten des Kampfes gegen die algerische Unabhängigkeitsbewegung ist wegen einer Reihe von Amnestiegesetzen zwischen den Verträgen von Evian 1962 und dem Beginn der Mitterrand-Ära 1982 kaum mehr möglich. Der in Toul geborene General wird von Teilen der Bevölkerung und einer von seiner Tochter geführten Gedenkvereinigung verehrt. Algerien-Veteran Daniel V. rechtfertigte am Fuße der neu errichteten Statue am Freitag die umstrittenen Methoden unter Bijard. Für ihn sei es an der Zeit, dass der Sohn der Stadt ein würdiges Gedenken erfährt. Der Kaporal betont, es gibt keinen sauberen Krieg. Und dass die Bestialitäten der Gegenseite auch ihn haben zur blutrünstigen Bestie werden lassen. Auf die Frage der Beteiligung an Folter, die er ausführlich beschreibt, antwortete er unmissverständlich: Ich habe gedient. Insgesamt mangel es an Autorität in der aktuellen Politik. Es sei an der Zeit, ein paar Schrauben anzuziehen, so der Soldat im Ruhestand. Über viele Jahre wurde die Bronzestatue von Bildhauer Boris Lejeune in einem Kasernengebäude in Écrouves verwahrt. Immer wieder gab es Proteste auch über die Region hinaus. In 2018 hatte der Gemeinderat von Toul dank massiver Enthaltungen für den Gedenkstein gestimmt. Dass diese feige Entscheidung jetzt ohne Ankündigung umgesetzt wurde, empört die Gegnerinnen. Ein Zusammenschluss von Kritikerinnen um die französische Menschenrechtsliga Ligue des Droits de l'Homme protestierte am Folgetag gegen die Errichtung der Statue. Für Nouri, der unweit der Bijard-Skulptur lebt und dessen Vorfahren in den 80er Jahren aus Algerien nach Lothringen einwanderten, ist die Errichtung der Statue eine Beleidigung an das Gedenken unserer Vorfahren. Seine Mutter Luisa berichtet, dass ihr Ehemann im Kindesalter von den Truppen des Generals bei Constantine gefoltert wurde. als diese versuchten, den Aufenthalt seiner Brüder ausfindig zu machen. Auch wenn die Bürgerinitiativen den legalen Protest bevorzugen, äußerten mehrere Demonstrantinnen den klammheimlichen Wunsch, es solle doch etwas des Nachts passieren. Auf der Spontanversammlung wurde zu weiteren Protestveranstaltungen gegen das anachronistische Denkmal der Schande aufgerufen.
Recherchen von Rhein-Main-Rechtsaußen zeigen auf, dass sich in Rhein-Main-Gebiet die Reichsbürgerszene zunehmend öffentlich zeigt. Veranstaltungen und Treffpunkte der Anhänger häufen sich, Behörden wirken dabei oft wenig informiert und agieren zurückhaltend. Jüngste Beispiele sind Aktionen in Herborn, Idstein, Nidda und Frankfurt. Am 20. Oktober fand in Herborn ein Zukunftskongress statt mit rund 70 Teilnehmern. Veranstalter war das Zellular-Gesund-Forum Lahn-Dill-Westerwald. Prominenter Redner war Matthias Haug, der für ein Fortbestehen des Deutschen Reich, Zitat, eintritt. Er steht unter Verdacht, eine Rolle bei dem geplanten Staatsstreich gespielt zu haben. Organisiert wurde der Kongress von Klaus Abel. Dieser bietet dubiose, Zitat, Steuerfreiheitsseminare an und versucht, seine Firma als seriöse Selbsthilfegruppe zu präsentieren. Der Gastwirt, der die Räume vermietet hat, hielt trotz Warnungen am Mietvertrag fest und reagierte aggressiv gegenüber Pressevertretern. Ein inzwischen etablierter Treffpunkt ist der Erlebnishof Schard in Idstein. Seit 2022 finden hier Treffen mit Rednern der Szene statt, die rechtsradikale Verschwörungstheorien verbreiten. Der Betreiber Herbert Schard bietet nicht nur Räumlichkeiten an, sondern engagiert sich selbst in diesem Umfeld. In Nidda führte Reichsbürger Bruno Ramge am 5. Oktober einen impfkritischen Film auf. Trotz Hinweise auf Ramges Szeneverbindung ließ die Stadtverwaltung die Veranstaltung im Bürgerhaus zu. Anhänger der Reichsbürgergruppe um Heinrich den 13. Prinz Reuß zeigen regelmäßig öffentlich Solidarität mit inhaftierten Mitgliedern. Diese Gruppe plante laut Anklage einen Staatsstreich mit Tötungen von Gegnern des geplanten Regimes. Demonstrationen fanden bereits mehrmals vor den Gefängnissen statt, unter anderem im September 2024 in Frankfurt. Heidelberg sieht große Einsparungen vor, um ein Haushaltsloch von mindestens 90 Millionen zu schließen. Bürgermeister Eckhard Würzner kündigt einen strengen Sparkurs an und will städtische Angebote kritisch prüfen. Stadtkämmerer Wolfgang Polifka betont, es dürfe keine Tabus geben. Diese Sparpolitik trifft vor allem einkommensschwache Menschen. Vorschläge wie Kürzungen beim Heidelbergpass, der Vergünstigungen für bedürftige BürgerInnen bietet, sind im Gespräch. Kulturelle und soziale Projekte könnten ebenfalls weniger Unterstützung bekommen. Ein Ziel der AfD und anderer reaktionärer Amtsträger ist, die Mittel für antirassistische und feministische Projekte zu streichen. Auch Versorgung von Geflüchteten steht zur Debatte. Die AfD fordert, das Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village in ein Remigrations-Zentrum umzuwandeln. Rechte Kräfte könnten aus dem Sparkurs politischen Profit ziehen, indem sie die Wut über Einsparungen gegen benachteiligte Gruppen richten. Die geplanten Einschnitte würden viele BürgerInnen hart treffen. Steigende Ticketpreise, weniger Freizeitangebote, unsichere Finanzierung von Frauenhäusern und Kulturszenen. Dieser Sparkurs spiegelt ein System wider, das Profite über die Bedürfnisse der Mehrheit stellt. Ein Nährboden für rechten Populismus. AntifaschistInnen sehen darin die Gefahr, dass Austeritätspolitik den Rechten weiter Aufwind verschaffen könnte.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 31. Oktober 2024 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.